Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Yeah, we're recording, recording. Woo! Woo! Da 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 da.
Oh. Machst du jetzt das Intro?
Ja. Meine Damen und Herren, Jan!
Das lasse ich definitiv drin. Hallo und willkommen zum Gamondocast, dem Videospiel-Podcast, der euch zuhört. Nein, dem wir zuhören. Ihr hört uns zu. Der Videospiel-Podcast. Ich bin Jan. Wir sind hier zusammen in einer fröhlichen Vierergruppe und ganz neu dabei ist David. Hallo David.
Hi.
Und relativ neu dabei zum ersten Mal beim Podcast ist Erdal. Hallo Erdal.
Hallo.
Und tatsächlich des Öfteren dabei, genau wie ich, ist Anton. Hallo Anton.
Hallo.
Ja. Ach ja, ich bin übrigens Jan und ja, man kennt mich dann sicherlich genau wie Anton aus den letzten paar Folgen. Unser normaler Moderator Marco ist heute leider nicht da, von daher sind wir hier auch komplett im Chaos versunken. Aber das hat euch ja nichts anzugehen. Was euch anzugehen hat, sind Videospiele. Sehr interessantes Thema, sehr aktuell, sehr modern. Reden wir doch mal darüber, was habt ihr so in letzter Zeit gespielt?
Wir haben letztens Far Cry 3 im Koop durchgespielt. Letzte Woche ungefähr haben wir alle Maps nochmal durchgespielt. Und dann haben wir mit Serious Sam 3 angefangen. Und ja, ganz frisch, taufrisch, 6 Jahre altes Spiel, aber es macht immer noch Bock. Und wir hatten Bock und Pech gab für alle. Pech.
Serious Sam 3 schneidet, glaube ich, immer so ein bisschen schlechter ab gegenüber den ersten zwei Teilen. Zumindest hatte ich dann auch das Gefühl von dem bisschen, was ich gespielt habe. Wie ist denn so da eure Eindrücke bisher?
Mir gefällt es sehr gut. Also das hat ein bisschen langsam am Anfang. Aber es fetzt richtig geil. Also ja, mir gefällt es. Pech.
Ja.
Pech für alle, die das nicht mögen. Pech, Pech, Pech.
Ja, das ist doch mal eine fantastische Rezension. Erdal, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so in letzter Zeit gespielt?
Also neu gespielt habe ich halt, da ich ja jetzt auch eine Rift habe, VR-Spiele. Das ist so das, was ich neu gespielt habe. Dann größtenteils tatsächlich dieses Robo Recall gestreamt ja auch. Und sonst, was habe ich ausprobiert? The Lab gibt es bei Steam umsonst, ist auch lustig, wenn man dieses Bogenschützen-Spiel da spielt. Und gestern habe ich ausprobiert ein Spiel namens Buried Dead, glaube ich, hieß das. Western-Shooter, Multiplayer. Hat richtig viel Spaß gemacht, mit drei anderen zu spielen. Das war schon ganz cool.
Ja, ist doch cool. Und noch irgendwas, was dann jetzt so in deiner Pipeline ist. Im Endeffekt ist es ja quasi, wie wenn man ein neues System hat, wenn man so VR hat. Ist ja auch schon ein bisschen was raus.
Meine Wunschliste in Steam ist um ca. 30, 40 Spiele gewachsen innerhalb von einer Woche. Geholt habe ich mir Eve Valkyrie, auch sehr geil. Man taucht halt richtig schön das Spielgeschehen ein und fühlt sich richtig drin. Dieses, das, was ich halt gestern gespielt habe, dieses Buried Dead mit dem Western-Geballer, war auch sehr geil. Ansonsten, was habe ich mir aufgeschrieben? Es gibt ein Spiel, das heißt Echo. Das sieht auch sehr geil aus. Dann habe ich mir noch ein Gladiator-Spiel geholt.
Oh, ich glaube, Gorn oder so.
Ja, richtig, genau, Gorn. Das ist richtig cool. Ist auch sehr cool gemacht. Du kannst halt richtig schön die Waffen schwingen und sowas. Und auf jeden Fall ab 18 auch. Und ja, sonst müsste ich mal in meine Liste gucken, was noch so kommt. Wilson's Heart will ich mir mal antun. Sieht auch sehr geil aus, dieses Horrorspiel, was auch immer in der Werbung war. Lone Echo hieß das, genau. Dann soll bald auch noch, jetzt nachdem das ja erst PS4-Exclusive war, soll auch Resident Evil 7 demnächst als VR für den Rechner kommen. Ich glaube, irgendwann Ende dieses Jahres oder so, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und sonst, wie gesagt, Riesenliste, viele kleine Spiele, viele AAA-Titel auch dabei und ich freue mich auf jeden Fall, wenn der ganze Kram kommt. Ich sehe gerade, Serious Sam VR gibt's auch, vielleicht tue ich mir das irgendwann auch mal an.
Ja, und David, was hast du so in letzter Zeit gespielt?
Ja, ich habe in der Tat ist es ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gezockt habe, irgendwann letzte Woche. Und ich bin momentan in einer ziemlichen Retro-Phase. Ich habe mir im Summer Sale die ganzen JRPGs für die PS2 runtergeladen, also im PlayStation 4 Summer Sale. Und wollte die mal alle nachholen und habe dann auch entschieden, mit dem allerersten anzufangen, was für die PlayStation 2 damals erschienen ist, nämlich Dark Cloud. Und ja, da bin ich gerade dran, habe jetzt auch 20, 25 Stunden im Spiel rein investiert, hat auch jetzt ziemlich Bock gemacht und Ja, das war jetzt das Game, was ich zuletzt gespielt habe. Und nebenbei auf der Switch halt ein bisschen die Cycle in den Sets Collection, die ich aus Japan mitgenommen habe. Also quasi Secret of Mana Collection, nur halt eben auf Japanisch.
Oh, okay. Spielst du es dann auch auf Japanisch?
Ja, ich kann tatsächlich so gut wie gar kein Japanisch, aber gerade die ersten beiden Teile auf der Collection, Secret of Mana und Mystic Quest, die habe ich als Kind bis zum Erbrechen gespielt und das klappt deswegen eigentlich erstaunlich gut.
Ah, das ist da ziemlich interessant. Hast du denn auch dann einen Lernwert? Kann man denn dann auch behaupten, dass du tatsächlich mal durch Videospiele etwas Wichtiges fürs Leben lernst?
Ja, ich könnte in Kanji-Schriftzeichen das Wort Schlüssel lesen.
Leute. Kann ja mal sein, dass du von einem Verrückten eingesperrt wirst und
ja, und dann hat er da einen Kasten, wo Schlüssel draufsteht.
Ja, oder ja, oder so drei Boxen erkennen. Und auf den anderen steht Tod und Schlangen und Todesschlangen.
Todesspinnenschlangen.
Aber du weißt dann, Schlüssel.
Ja.
Ja, cool.
Die haben einen Lerneffekt tatsächlich.
Und wenn das ein Schlüssel zu meinem Herzen ist,
Den habe ich doch schon längst, Anton,
Ja, aber weißt du dann auch, was Herz in Kanji ist?
Ich muss ja noch weiterspielen. Ich habe Mystic Quest zwar tatsächlich durchgespielt, Secret of Mana muss ich aber noch weiterspielen. Also da bin ich noch nicht ganz durch. Da lerne ich es bestimmt noch, das kommt bestimmt noch vor.
Ich weiß nicht, man kann doch, ich habe die Spiele ehrlich gesagt gar nicht gespielt. Kann man da Leute daten? Kann man da NPCs, Teammitglieder?
Nee, das sind ganz simple Action-Rollenspiele quasi. Also Mystic Quest extrem wie so eine vereinfachte Version vom allerersten Zelda irgendwie, nur mit Rollenspielelementen, ein bisschen Leveln und Looten. Und Secret of Mana sind auch eher so Action-Rollenspiele, die man, das konnte man seinerzeit sogar zu dritt spielen, oder kann man immer noch zu dritt spielen. Und Gameplay-mäßig, wenn man jetzt Action-Rollenspiel Multiplayer, denkt man ja vielleicht eher an sowas wie Diablo. Das erinnert aber tatsächlich so vom Gameplay her so ein bisschen an so alte Brawler, also sowas wie Final Fight oder so. Nur halt, dass man halt aus der Vogelperspektive dann rumläuft, die Story erlebt, Dörfer erkundet und so weiter und so fort.
Ja, coole Sache. Und der Port ist dann auch, ist der dann auch qualitativ entsprechend gut?
Ja, wie gesagt, das ist eine Collection, wo halt drei Teile der Reihe drauf sind. Also quasi der erste von Game Boy und die beiden Super Nintendo-Teile. Und in dem Sinne sind das halt ganz normale also wird das ganz normal per Emulatoren quasi zum Laufen gebracht. Aber ist ganz nett, es hat ein Soundmenü, wo alle, wo man sich die ganze Musik der Spiele anhören kann. Es hat sehr schöne Ränder. Du kannst bei dem Gameboy-Spiel kannst du auch verschiedene Farbvarianten nehmen, von Schwarz-Weiß bis zu dem Monochrom des Gameboys und auch der automatischen Einfärbung, die es damals auf dem Super Gameboy bei Gameboy-Spielen gemacht worden sind. Wie gesagt, verschiedene Rahmen und ist eigentlich wie gesagt ganz nett gemacht. Vor allem, ich zock's auch mit dem Super Nintendo Controller, dann passt das natürlich auch ganz gut.
Ja, das ist natürlich cool.
Zum Thema Japanisch, interessanterweise habe ich von einem Freund gehört, die haben zwei Alphabete auf jeden Fall. Einmal für normale drei sogar, okay.
Ja.
Ich kenne die zwei halt, das einmal für japanische Wörter und einmal für englische Wörter, die auf Japanisch geschrieben werden, also irgend sowas in die.
Genau, die einmal Kanji, dann was du meinst ist, oh Gott, ist das jetzt peinlich.
Katakana?
Ja, das müsste Katakana sein. Und es gibt noch, glaube ich, noch ein drittes, es müsste Higana oder Hagana oder irgendwie sowas in der Richtung sein. Und wofür das genau ist, kann ich jetzt aus dem Stegreif ehrlich gesagt nicht so ganz sagen nochmal. Also, aber wie gesagt, die haben drei verschiedene.
Ja, da haben wir doch jetzt eine wunderschöne Gelegenheit zur Zuschauerbeteiligung. Also, wer die drei verschiedenen Alphabete in Japanisch kennt, kann es uns gerne in einem Kommentar posten und dann kriegt er auch nichts geschenkt von uns.
Ja, geil. Ich kann genau eine Sache sagen bestimmt, dass wir aus dem Anime Ebichu, kann man sagen, Kamonberu, Chizu. Ja, weiter.
Danke für diese Info.
Applaus.
Geil. Bitte, aber bitte im Stehen, ja? Ist das was anderes am Klatschen oder applaudierst du?
Ich stehe und versuche langsam einen Applaus zu starten, aber da kann man bestimmt etwas reinschneiden mit Applaus und so.
Hört sich pervers an.
Notiz an mich selber, nichts reinschneiden. Okay, alles klar.
Hört sich trotzdem pervers an.
Das piepen wir aus, was der Anton da sagt.
Ja, ich bin tatsächlich jetzt so ein wenig...
True. Aber rauspippen, weißt du, nicht die Wörter rauspippen, sondern zwischen den Wörtern, damit das alle verwirrt einfach.
Ja, ja, damit das so klingt, als würdest du... Alles in einem Satz durch. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen zwischen den Spielen. Zuletzt habe ich mir jetzt die Remastered-Version auf der PS4 von Patapon angesehen, weil das irgendwie ein Spiel war, wo ich immer mal mit einsteigen wollte, genau, und nie so richtig reinkam, und jetzt gebe ich dem nochmal eine Chance. Und ja, das ist das, was so am ehesten hängen bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich denke, bis ich dann mal das Spiel durchgespielt habe, wird mich das Patapon bis in den Schlaf verfolgen.
Yep.
Eindeutig. Ich auch noch auf meiner Liste, das will ich auf jeden Fall auch nochmal nachholen.
Ja. Ja, und bisher gefällt es mir ganz gut, auch wenn, da kannst du vielleicht mehr drüber zu sagen, Anton, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dann dafür, dass du das Ganze mit dem Rhythmusbasierten hast, also dass du quasi auf deinen Tasten trommeln musst, um bestimmte Befehle auszuführen, dass dann nicht so viel Spiel dahinter ist.
Nee, das ist einfach ein Rhythmus. Spiel, man hat bestimmten Satz an Befehlen, so wie, keine Ahnung.
Papa Rapper the Rapper?
Das war geil, das hatte ich früher auch.
Also ich hätte das jetzt mit irgendeinem Fighting verglichen, dass du ja, Kombos hast. Und da muss man halt einen bestimmten Rhythmus eintippen, zum Beispiel Pata Pata Pon. Dann machen die Angriff oder Verteidigung, dann kann man dann mit bestimmten Tastenbefehlen halt eingeben. Also rein Vollkarren, Kreuz, Kreuz. Dingsbums, Dreieck, Kreuz, Kreuz, Kreis und so weiter. Und das passiert alles ziemlich auf einem Bildschirm. Und so laufen die Kämpfe halt ab. Also, ich bin jetzt nicht so fasziniert davon, aber das, was in Schlaf verfolgt, ist wirklich dieser Rhythmus. Und dann, solange du nicht anfängst, jetzt auf der Straße in dem Rhythmus zu laufen, ist alles super.
Ja, muss ich mir dann merken, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zurück. Ich bin ja weder ein sehr sportlicher Typ, noch sehr an Extremsport interessiert, aber ich liebte die Tony Hawk Sachen. Und dann war dann immer so eine Weile lang, wo ich dann so die Straßen entlang gehe und so denke, ah, da könnte man jetzt grinden und dann könntest du springen und dann könntest du auf dem anderen und ich würde vermutlich nicht mal den ersten Teil des Punktes schaffen, von daher, ja, Trommeln ist dann, glaube ich, ein bisschen eher mein Tempo. Ja, aber ja, wir haben ja nicht nur zu erzählen, was wir so gespielt haben. Wir haben auch ein wenig uns ein Thema herausgesucht. Diesmal ein Thema hauptsächlich für PC-Spieler, weil wir reden über Steam. Insbesondere über Steam Reviews, was ja so ein wenig sein Eigenleben entwickelt hat. Vielleicht mal vorab die Frage, wie ist denn so euer Verhältnis zu Steam Reviews? Seid ihr da interessiert? Hilft euch das bei eurer Kaufentscheidung? Oder ignoriert ihr das komplett?
Wer mag es anfangen? Soll ich anfangen? Oh, cool, ich fange an. Ja und nein. Es gibt so Spaß-Reviewer, die einfach ein Review hinklatschen aller Informationen wie die Amazon-Reviews, die wir letztens gelesen haben. Aus dem vorletzten Podcast?
Dem vorletzten Podcast, ja.
Vorletzten. Wer das noch nicht gehört, findet ihr im Archiv. Und die sind total sehr inhaltslos. Was meistens sehr hilft, das ist, den aktuellen Zustand des Spiels zu sehen anhand von Reviews. Da gibt's, wenn das ausartet in negativen Bereich und irgendjemand reinschreibt den Grund dafür, ist das sehr hilfreich und ja, da lobe ich die Leute, die sich die kurzen 2,5 Minuten nehmen und das ausfüllen und sich Gedanken drüber machen, über andere Menschen, über die Community.
Ja, ich denke, das hilft dann auch so definitiv bei vielen der Early Access Titeln. Da hat man zwar immer so einen Beschreibungstext der Entwickler, aber dann kann man natürlich auch so ein wenig gucken, was die Realität dahinter ist, mal so gesagt.
Genau, und die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, halt auch mit den ganzen VR-Games, wo auch viele sind, die im Early Access noch sind, auch dieses Gorn. Und dann bleibt im Grunde nicht viel anderes übrig, halt, wie Anton schon sagt, zu gucken, wie der Stand gerade ist, ob das mega verbuggt ist oder nicht, ob man es spielen kann oder nicht. Und ich habe tatsächlich auch welche gehabt, wo die Bewertungen zwar noch relativ positiv waren, also mehr als 50%, aber trotzdem so ein paar Bewertungen auch drunter waren, von wegen, ja, hier noch verbuggt, da noch verbuggt und nicht gut spielbar und so. Und dann lässt man tatsächlich schon die Finger davon.
Ja, tatsächlich überfliege ich die schon zwar bei den Spielen oder wenn mich auch ein Spiel interessiert, aber für mich sind sie jetzt selten so relevant. Es gibt ein paar gut geschriebene, die ich mir dann auch durchaus durchlese und generell gucke ich, wie ist das allgemeine Echo des Spiels, aber so wirklich, sage ich jetzt mal, bei einer Kaufentscheidung oder im Falle von 1000 Spielen, die man in Humble Bundles oder so angesammelt hat, im Falle von einer Spielentscheidung sind sie für mich nicht so relevant tatsächlich.
In Wirklichkeit will der wird damit sagen, dass der Nogamondo.de liest und sich die Reviews da holt. Das ist eine vertrauenswürdige Quelle.
Ja, von Profis, das sage ich natürlich auch. Was natürlich nur die Sache ist, zugegebenermaßen, wir haben nicht ganz so viel Einfluss auf die Verkäufe und auf den Erfolg eines Spiels, wie Steam-Reviews derzeit haben. Ein interessantes Beispiel war jetzt zum Beispiel Nier Automata zuletzt. Das ist am 27. April in Asien erschienen und wurde dann sehr schnell von hunderten Leuten sehr schlecht bewertet. Zum einen, weil es da gelauncht ist ohne chinesische Sprachunterstützung, also ohne chinesische Texte oder auch Synchro. Und weil wohl auch wenige Stunden nach dem initiellen Release der Preis für das Spiel auf einmal auf das Doppelte angestiegen ist. Da gab es dann einen gigantischen Shitstorm. Ich habe hier auch eine wunderschöne Statistik, was natürlich nicht ganz so toll ist für einen Podcast, aber man muss mir dann einfach mal glauben, wenn ich dann sage, dass dann so eine riesige Linie nach unten zeigt auf einem Punkt, die dann auch die meisten anderen positiven Linien überholt. Und tatsächlich hat dann Square Enix nach einer Weile gefixt und dann auch wieder einen kleineren Schlag an positiven Reviews zurückbekommen, aber halt nicht so viel wie das Negative. Und die Reviews, die werden ja auch zusammengezählt quasi von Valve. Man sieht es dann ja immer ganz prominent am Anfang von einer Spielepage, ob da die Reviews quasi überwiegend positiv, überwiegend negativ sind. Und ja, so kann es halt zum Beispiel passieren, dass ein Spiel dann ganz schnell abrutscht.
Was ich mir vorstellen kann, auch wenn die Leute halt... Also man ist in Rage, sagen wir so, mal total enttäuscht, schreibt so negative Bewertungen rein, deinstalliert das Spiel, startet das nächste Spiel und wenn das Spiel, wo man das Review geschrieben hat, irgendwie gefixt wurde oder irgendwie irgendwelche Patches halt ausgerollt wurden und die Leute spielen das gar nicht und vergessen das gar nicht, komplett zu korrigieren. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht dann, das ist schon sehr negativ auswirken eigentlich für den Publisher, denke ich mal, und für den Entwickler in erster Linie, weil wie man die Menschen kennt, sie reagieren die meisten halt so direkt emotional.
Ja.
Und meine Güte, alles scheiße, alles Dreck. Und ja, und vergessen danach das zu verändern, also dieses Review halt am Ende zu verändern.
Ja, das ist ja eigentlich, das erinnert mich immer total an die typischen Ein-Sterne-Bewertungen bei Amazon.com. Wenn man jetzt so bei Spielen oder so guckt oder auch anderen Sachen, wie viel da auch wegen, gerade bei Computerspielen, schnell die Ein-Sterne-Bewertung rausrücken, weil das Spiel Steam unterstützt und das teilweise heutzutage noch. Und dann da so einen totalen Rant hinlegen und sich total wundern oder aufregen, dass die das Spiel über Steam runterladen müssen und da die Bewertung des Produkts komplett runterziehen, ohne auch einmal darauf einzugehen, was das eigentlich für ein Spiel ist oder ob das Spiel jetzt gut war oder nicht.
Das ist auch so ein gewisser Faktor, was halt, was es halt auch viel bei Steam gibt, ist etwas, was ich jetzt persönlich quasi Protestwertungen sagen würde. Das ist unter anderem passiert bei GTA 5 jetzt zuletzt, wenn ich mich da ganz richtig erinnere. Da war, glaube ich, ein Mod in Planung. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das sollte dann so eine Art Port von GTA 4 sein, quasi die Stadt von GTA 4 in GTA 5.
Das Tool heißt OpenForest, das ist ein Modding-Tool für GTA 5.
Genau, das Modding-Tool sollte gesperrt werden ursprünglich, ja. Ne?
Wobei, warum sie alle rumgeraged und rumgerannt, keine Ahnung, haben sich aufgeregt, weil dieses... Wer ist das? Diese Mod. Also diese Mod hat eigentlich nichts an den Multiplayer-Part des Spiels angefasst und das ist gar nicht möglich mit dem Tool, irgendwelche Multiplayer-Modifikationen herzustellen und das Spiel damit zu manipulieren.
Da hat auch wenn natürlich da Rockstar insbesondere ja eine Vergangenheit hat mit Sachen, die man die eigentlich nicht gehen, aber dann durch Mods irgendwie möglich sind. Man erinnere sich da an Hot Coffee. Aber unabhängig davon kam es dann halt tatsächlich dazu, als die Meldung rauskam, dass sie quasi dass Rockstar diesen Mod blockieren wollte, sind dann auch die Wertungen dramatisch für das Spiel abgesunken. Und der Grund war eben nicht das Spiel für sich, sondern eben es waren halt quasi Protestwertungen wegen dieser Entscheidung, diesen Mod nicht zu unterstützen bzw. zu erlauben.
Ja. War das bei Skyrim nicht damals auch so, als Bethesda ganz kurz Bezahlmods eingeführt hat? Da gab es ja einen Shitstorm ohne Gleichen, auch die haben es dann in einer Woche rückgängig gemacht. Aber sind da nicht auch Steam-Bewertungen, ganz viele negative Bewertungen entstanden in der Zeit?
Oh ja, sicher.
Das ist vor 2 Jahren gewesen, meine ich. 2 Jahre, 3 Jahre jetzt her?
Denn 2, 3 ist, glaube ich, schon sehr lange.
Ja, der Witz ist ja, die haben ja das Programm komplett eingestellt, jetzt veröffentlichen die einen eigenen Launcher und haben ein Creators Program oder so heißt das Scheißding. Und während der E3 hat man genau in den gezeigten Bildern so ein Bezahlsystem da drin gesehen. Also diese Bullshit kommt zurück.
Ja, leicht verdientes Geld, das lassen die sich nicht nehmen, ne?
Ja, ich denke, Bethesda hat da ja auch quasi eine gewisse Historie, wenn man da bedenkt, dass sie dann auch damals mit, wie heißt es, nicht Morrowind, sondern Oblivion. Damals die legendäre Pferderüstung eingeführt hatten, quasi eines der ersten nennenswerten Microtransactions, was ihnen, glaube ich, bis heute noch so ein wenig nachhängt und ja, die haben dann, glaube ich, immer ein wenig damit zu kämpfen, was gerade so ein wenig die Stimmung des Moments ist bei den Spielen. Wie seht ihr das denn? Denkt ihr, dass Reviews da in gewisser Weise insoweit objektiv sein sollten, dass sie sich nur auf das Spiel beziehen? Oder denkt ihr, ist es fair, wenn dann auch solche Wellen an negativen Reviews kommen zu Entscheidungen, wo die größere Spielerschaft nicht okay mit ist, um quasi ein Zeichen zu setzen an die Entwickler bzw. die Publisher?
Es kommt, finde ich, ein bisschen drauf an. Also beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal Nier 2 nehmen, also Nier Automata nehmen, wenn das jetzt tatsächlich... Ich hatte nur erst was gelesen von keine japanisch-chinesische Sprachausgabe, aber wenn das komplett nicht lokalisiert wurde, dann ist es natürlich absolut legitim, dass die da schlechte Bewertungen reinhauen. Gerade wenn wir jetzt mal, wir müssen uns mal vorstellen, die würden jetzt ein Spiel auf Japanisch oder so, ein japanisches Rollenspiel veröffentlichen, was auch nur eben, okay, ich spiele ja gerade sowas, aber was nur in Kanji ist und würden das jetzt hier verkaufen wollen und sagen, ja, hier, habt ihr, da würden wir auch sagen, würden hier auch negative Bewertungen kommen, weil die Leute es ja nicht verstehen. Und das kann ich zwar verstehen, auch wenn uns das jetzt für mich, wenn ich die Steam-Review lese, natürlich überhaupt gar keinen Wert hat. weil mich betrifft das ja gar nicht. Ich habe dieses Problem nicht und damit ist diese ganze Review für mich total uninteressant und nicht relevant. Allerdings macht es Sinn halt, dass die da auch eben eine negative Review machen. Wenn jetzt Leute allerdings wegen jetzt da eine negative Bewertung machen, wie jetzt im Fall von Amazon, weil ein PC-Spiel heutzutage Steam voraussetzt oder eben weil etwas optional ist, wie eben die Mod-Unterstützung, auch wenn ich die gerade bei Spielen wie Skyrim liebe, aber eben da so ein Bezahlmodell jetzt zusätzlich hat oder so, weiß ich nicht, ob das nicht doch am Kern der Sache vorbeigeht.
Ja, bei Nier Automata gab es noch das Problem, dass die PC-Version bislang immer noch keinen Patch erfahren hat für die ganzen technischen Probleme. Das hat man jetzt zumindest auf der Store-Seite gesehen, wenn man die Bewertung da ein bisschen durchgegangen ist im letzten Monat. Und ich finde, dass an dieser Stelle das ist praktisch fast die einzige Sache, womit man dem Publisher zeigen kann, dass man das nicht akzeptabel findet und ein Zeichen für die setzt. Also entweder, weil die Leute haben sich das Spiel gekauft und wenn es sich um technische Aspekte handelt halt und es ist nahe unspielbar ist oder irgendwelche verbuggte Sachen drin sind und das Spiel gar nicht unterstützt wird, obwohl man, keine Ahnung, mittlerweile zahlt man da 50, 60 Euro bei Neuerscheinen des Spiels. Das kann ich nachvollziehen. Und ja, und der Aufstand bei GTA 5 ist teils nachzuvollziehen, weil 2K in erster Linie hat angefangen hat, die Mods zu blocken, die den Multiplayer-Part betrafen, die das Cheaten ermöglicht haben innerhalb des Spiels und die wollen das unterbinden. Haben das nicht ganz recherchiert oder sich nicht ganz erkundigt und haben gesagt, oh scheiße, dieser Open-4-Mod ist jetzt verboten, alle Pech gehabt nach dem Mod und dann hat sich die Community hingestellt, weil das Spiel nativ halt keine Mod-Unterstützung hat und dieses Tool Open-4 hat den Leuten, die Mods erstellen, hat die Arbeit erleichtert und es gab sehr viele coole Mods damit, die erstellt worden sind. Diesen Spielwert und Spielerfahrung halt um Vielfaches erweitert haben halt für die Spiele. Und die natürlich, man hatte das die ganze Zeit und dann auf einmal war es weg und die haben sich aufgeregt. Ich muss in erster Linie sagen, ich kann das nachvollziehen in beiden Fällen. Also bei Nier Automata nicht wegen der chinesischen Sprachunterstützung oder so, sag ich mal, aber wegen den technischen Aspekten, weil ich glaube, bislang hat Square Enix immer noch keinen Patch veröffentlicht und sich erst, nachdem die ganzen Reviews in den Keller gegangen sind, kurz bei Twitter oder irgendwo im Blog sich gemeldet haben und gesagt, oh, wir arbeiten doch am Patch, bla bla bla, was die vorher gar nicht gemacht haben. Also ich gebe mein Ja-Wort dafür. Man kann ruhig in solchen Situationen das System ausnutzen und den Publisher ein Zeichen setzen.
So ähnlich sehe ich das auch, wie Anton schon sagt, das ist wirklich so die einzige große Möglichkeit, wo viele sich aufregen können, was die Publisher mitkriegen. Ich finde bei technischen Problemen natürlich, klar, auf jeden Fall mit reinschreiben. Jetzt bei der Sache mit Skyrim, das macht das Spiel an sich ja nicht schlechter. Es wurde aber trotzdem damit etwas verändert ins Negative für die meisten, was vorher nicht so war, was zum Spiel gehört. Von daher fände ich das okay, wenn man das mit in die Beschreibung in seine Rezension mit reinschreibt, dass man halt wirklich differenziert sagt, das Spiel an sich ist geil von mir aus, aber das mit den Mods, mit der Bezahlerei finde ich kacke. Zum Thema Nier Automata, ich glaube, warum auch in China so ein Riesenaufruhr war, weil dieses Spiel sicherlich auch gerade diesen asiatischen Raum als großes Zielgebiet sieht, mit der großen Zielgruppe, weil ich glaube, dieser Style an Spielen ist sowas, jetzt, wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Dame, die man halt spielt, die halt relativ leicht bekleidet ist und so weiter, ich glaube, das ist was, ja, wo die Zielgruppe auch viele asiatische Länder sind einfach. Und dann verstehe ich auch ein bisschen, dass sie sich darüber aufregen, dass es nicht lokalisiert wurde. Das so dazu noch.
Ich kann noch zum Thema Skyrim ein bisschen was anmerken, zu den Bezahlmods. Es gab zwei Sachen, warum sich so ein Bullshit-Storm, keine Ahnung, zusammengetragen hat, weil auf jeden Fall die Modder an sich, die haben letztendlich nur 30% von dem Geld bekommen, was letztendlich im Store angezeigt wurde. Denn ich glaube, über die Hälfte hat dann Bethesda an sich gekrallt, obwohl halt die ganze Arbeit halt bei der Community lag. Und zweitens gab es so viele beschissene Mods, keine Ahnung, die einfach kurz eine Rüstung ausgetauscht haben oder Kleinigkeit verändert haben, nichts Wichtiges, und dann richtig viel Geld gekostet haben. Es hat sich, keine Ahnung, ich so 10 bis 30 Euro bewegt. Das war schlecht moderiert, und dann gab es diesen Shitstorm-Ausbruch nach einer Woche, glaube ich.
Dazu kam ja auch, dass die Rechtslage damals mit den Mods ja ein bisschen unsicher war. Man wusste, hätte echt Probleme gehabt, wenn jetzt irgendein Typ kam und hätte sich einen Mod, der frei zur Verfügung gestellt worden ist von Modder, auch gerne einen aufwendigeren, sozusagen unter dem Nagel gerissen, hätte seine eigenen Credits drunter gesetzt, also seinen eigenen Namen, und hätte das dann für Geld verkauft. Da war man sich nicht sicher, wie man da hätte hinterherkommen können, wie man das hätte aufhalten können, wie man hätte beweisen können, dass man ursprünglich der ursprüngliche Entwickler des Mods war und dass man das nicht für Geld, dass der nicht für Geld hätte angeboten werden soll.
Ah, stimmt. Ja.
Vor allem, wenn man dann noch überlegt, dass es jemand vom anderen Ecke der Welt oder so hätte machen können, der den Mod klauen und zu verkaufen oder so.
Ja, genau, das war noch der dritte Punkt, stimmt. Ja. Danke.
Ich denke auch, diese ganze Sache mit Mods, die verkauft werden, das ist auch, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Schiene, wo man auch nochmal sehr viel darüber diskutieren könnte, inwieweit das rechtens ist, dafür zu bezahlen, beziehungsweise zusätzlich dafür zu bezahlen. So oder so finde ich es aber ein interessanter Punkt, was ihr hier schon jetzt des Öfteren angesprochen habt. Oft werden ja eben Sachen kritisiert, die dann eventuell noch bereinigt werden. Das heißt, Square Enix hat gesagt, dass sie noch einen Patch rausbringen wollen zu Nier Automata. Ich glaube, zum momentanen Zeitpunkt der Aufnahme ist das noch nicht passiert. Aber wenn das dann passiert und eben diese Probleme weg sind, da ist natürlich dann auch ein wenig die Frage, was macht man dann mit diesen ganzen negativen Bemerkungen, diesen ganzen negativen Reviews, die eigentlich nur negative Reviews sind, für dieses Problem, was nicht mehr existiert?
Ja, es ist ein bisschen problematisch, aber glaube ich, also wenn man in ein Forum reinschreibt oder in die Community selbst, kann das der Entwickler oder der Publisher moderieren, auf jeden Fall. Bei Reviews ist das wiederum schwieriger. Da muss man irgendwie um zwei Ecken an Wolf treten, damit die das Review rausnehmen. Ja, wie gesagt, das ist. Die haben das Spiel, glaube ich, 2 Monate einfach oder 3 Monate jetzt ungepatcht liegen lassen, und die haben ohne diesen Shitstorm gar nicht drauf reagiert. Das war in erster Linie halt Square Enix, würde ich mal behaupten, ein bisschen. Er hat sich selbst ins Bein geschossen damit. Doof gelaufen einfach mit der PC-Version von dem Spiel, weil PS4 und Xbox One, soweit ich mitbekommen habe, wurden gepflegt, also die Version.
Ja, war doch bei Arkham Knight ähnlich.
Ja. Da hat sich auch aber erst nach großem Shitstorm haben sie das Spiel erstmal aus dem Store genommen und
ja, und da ist ja, da lag ja, da sind ja auch einige interessante Sachen hinter, weil teilweise die Gründe, warum da dieses Spiel im Speziellen wieder aus dem Store rein und rausgenommen wurde, ist ja auch eben, so verdächtig ist zumindest viele, teilweise wegen den Reviews. Weil quasi als das Spiel rausgenommen und dann wieder reingenommen wurde, dann war man halt wieder auf Null. Und diese ganzen negativen Reviews über den Stand des Spiels waren weg. Denkt ihr, ist es legitim, wenn dann quasi entweder Steam oder die Publisher selbst da einen gewissen Einfluss haben, da zu moderieren und zu sagen wir jetzt mal im wirklichen Idealfall, dass es dann wirklich nur in Anführungsstrichen zum Guten genutzt wird, da quasi noch an den Meinungen von Usern nachzumanipulieren, beziehungsweise die dann rauszuschmeißen, wenn sie nicht mehr dem entsprechen, was der aktuelle Stand ist?
Also Publisher hätte ich so eine Macht nicht überlassen, weil man braucht immer so Drittperson, die außerhalb steht und das ein bisschen außerhalb beurteilen kann. Also ich hätte das Wolf als Moderation überlassen, aber da die das schon nicht so wirklich mit der Moderation von egal was hinkriegen, ist das sehr schwierig jetzt an der Stelle. Ja, gute Frage.
Ja, also ich kann mir nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Publisher das auch wirklich nur naiv, also zum Guten einsetzen würde. Natürlich liegt es ihm hauptsächlich daran, dass sein Spiel gut dasteht, damit er es verkaufen kann. Ergo würde ich diese Macht auf jeden Fall den nicht geben wollen, weil der auch wahrscheinlich kritische, aber vielleicht auch ganz gut geschriebene und nachvollziehbare Reviews, die vielleicht nicht, aber nicht seinem Wohlwollen entsprechen, würde er vielleicht dann auch rauslöschen, damit der allgemeine Durchschnitt des Spiels sich wieder verbessert, damit viel mehr positive, also viel mehr Däumchen hoch sozusagen angezeigt werden bei dem Spiel. Das kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Publisher da total neutral und nach bestem Gewissen vorgeht, ohne die Absicht, sein Spiel damit noch besser darzustellen, als es vielleicht ist. Valve als dritte Person halte ich tatsächlich auch ein bisschen schwer. Den liegt es ja immerhin auch daran, das Spiel eigentlich zu verkaufen. Wobei, das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wenn dann über Valve, dass ein Publisher sich bei denen da irgendwie vielleicht über einzelne Reviews beschweren könnte und die würden dann überprüfen, ob die stichhaltig sind oder ob das wirklich einfach nur blödes Gespamme ist oder irgendwie, ich habe einen schlechten Tag, ich gebe jetzt einen Daumen nach unten oder so.
Tatsächlich ist auch, hatte auch Valve schon da einige Überlegungen und auch einige Schwierigkeiten, sich da etwas auszudenken, das zu moderieren. Sie haben des Öfteren quasi ein wenig die Sortierung von Reviews umgestellt. Sie haben etwas eingeführt von der Wertung, quasi in dieser gesamt zusammengefassten Wertung, ob die Wertungen überwiegend positiv oder negativ sind, gibt es da jetzt entsprechend eine Spalte von wegen, wie es gesamt steht und wie es zum aktuellen Moment steht. Einige Sachen sind dann auch ein wenig kontroverser entgegengenommen worden, insbesondere von Indie-Entwicklern. Zum Beispiel wurden eine Zeit lang, ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie es heute ist, wurden quasi Reviews sehr stark, ich sage mal, delegitimisiert, die quasi nicht direkte Valve-Käufe sind, also nicht direkte Käufe über Steam, sondern eben Keys, die man einlösen kann. Was ja durchaus bei Steam eine große Sache ist. Also ich nutze auch viel Humble Bundle und ähnliche Händler und so kaufe ich dann quasi nicht allzu viele Spiele direkt über Steam, aber aktiviere sie dann eben. Und das hat dann eben halt auch zu ein bisschen Unmut auch bei Entwicklern geführt. Insbesondere wenn man dann an so Sachen denkt wie Kickstarter. Weil wenn dann Leute bei Kickstarter ein Spiel unterstützen, das ist dann ja auch in vielerlei Hinsicht, insbesondere bei so kleineren Projekten, sind das dann die Leute, die normalerweise vorbestellen würden, aber die kriegen eben diese Keys dann direkt von dem Entwickler bzw. dem Publisher und lösen sie dann bei Steam ein. Aber sie haben dann bei Steam weniger legitime Reviews, was dann natürlich auch ein wenig dem Entwickler schadet. Also es ist eine sehr komplizierte Sache, womit Valve auch so ein bisschen die Schwierigkeiten hat und wo sie auch öfters mal Entscheidungen treffen, die nicht alle zufriedenstellen. Gleichzeitig aber dann eben auch die Frage, was da das ideale Vorgehen ist, um eben die Leute zufriedenzustellen, im Großen und Ganzen da quasi einen Kompromiss zu finden. Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert.
Also Sex, Drugs und Rock'n'Roll gleicht alles aus, dann sind die Leute zufrieden.
Also findest du also, wenn Spiele, die über Steam verkauft werden, schlecht sind, sollte es statt quasi Rückgabeprogramm, sollte dann einfach Valve alle Leute auf eine Party einladen?
Das ist auf jeden Fall.
Das ist für möglich.
Kann man mitarbeiten. Würde mir gefallen.
Ja, also, ihr habt es hier zuerst gehört: Steam Party-Coupons für unzufriedene Spieler. ab dem fünften Daumen runter gibt es einen Gratis-Drink.
Aber nur Long Island Iced Tea, ne? Also, damit man das richtig. Richtig genießen kann dann, ne? und dann unter Einfluss die Bewertung ändern kann.
Ich musste aber gerade nochmal über eine Sache von eben nachdenken, nämlich ob man dann Reviews nachträglich nochmal abändern sollte. Und das, ich finde, das ist auch irgendwie relativ schwer zu beantworten, weil zum Beispiel auf Seiten der Presse würde ich das nicht wollen. Also wenn ein Spiel komplett verbuggt rausgelunzt wird, sag ich mal, dann soll es auch dementsprechend abgestraft werden. Und wenn die es nach Monaten oder so hinkriegen, dass es gut läuft, bin ich jetzt zum Beispiel nicht der Meinung, dass die Presse da einen Nachtest oder so machen sollte oder dass man im besten Falle sogar noch den Metacritic-Durchschnitt wieder anhebt oder so. Da wäre ich schon eher dagegen. Bei Nutzer-Reviews ist das natürlich auch wieder ein bisschen eine andere Sache. Einerseits dieses Abstrafen der Entwickler für verhunzte Arbeit. Andererseits, wenn ich nach einem halben Jahr überhaupt erst überlege, ob ich mir das Spiel zulegen will, dann bringen mir ja auch keine Reviews, die vielleicht von einem Stand des Spiels ausgehen, der schon längst nicht mehr vorherrscht quasi. Also, oder wo es vielleicht schon längst Lösungen gibt und wo es total gut spielbar ist und eine absolute Empfehlung wäre.
Ja, das wäre gut, wenn die in den Steam-Reviews einblenden würden, auf welchem Patch-Stand das Spiel war, wo das Review verfasst wäre. Das ja, würde vielleicht das ein bisschen helfen.
Oder dass man bei den eigenen Reviews bei Steam quasi einen Nachtrag machen kann. Also dass man auch sieht, ursprünglich so und dann nach dem Patch-Stand oder nach einer Nachtragsversion sowieso ist das Spiel besser geworden. Ich meine sogar, dass es gibt schon welche, die das gemacht haben, die da noch so ein extra Edit dran gehangen haben, wo sie geschrieben haben, dass es jetzt inzwischen besser läuft. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass ich das bei Amazon mal gelesen habe.
Ja, aber das funktioniert nicht. Also man kann praktisch nur entweder Daumen nach oben oder nach unten für den gesamten Zeitraum geben, aber so Edit schreibt man einfach in ein Textfeld rein drunter oder so. Das kann man auch leicht übersehen. Da ist schwierig. Das ist.
Aber ihr sprecht da eine sehr interessante Sache an, denn tatsächlich könnte ich jetzt ein praktisches Beispiel liefern. Wir können jetzt mal so ein bisschen für die lieben Hörer ein wenig hinter die Kulissen gehen von Gamondo.de, denn tatsächlich habe ich bei einem von mir geschriebenen Review ein ähnliches Problem, und zwar bei dem Spiel Tiny Tracks für PlayStation VR hatte ich ein Review geschrieben, und mein Hauptkritikpunkt bei diesem Review ist, dass das Spiel quasi bockschwer war. Also, dass die Computer-KI wahnsinnig gut ist und ich so gut wie keine Rennen während dem gesamten Review-Prozess überhaupt gewonnen habe. Und das habe ich dann ein wenig abgestraft in meinem Text. Und tatsächlich war ich dann auch nicht der Einzige mit diesen Gefühlen. Also ich hatte dann auch in diversen Foren und Reddit und so gesehen, dass ich da auch nicht alleine mit meiner Meinung bin. Und tatsächlich wurde darauf reagiert, und es soll jetzt auch in nächster Nähe ein Patch rauskommen, der dann eben diesen Schwierigkeitsgrad wieder relativiert. Die Frage ist jetzt mal so, ich stelle es jetzt mal so offen in den Raum zum Debattieren. Was würdet ihr an meiner Stelle jetzt tun mit dem Review? Wenn eben der Patch rauskommt, der den Schwierigkeitsgrad ändert.
Also tatsächlich wäre ich in dem konkreten Fall jetzt wirklich dafür, alles so erstmal zu lassen. Na klar, man kann eine News machen, man kann noch einen Anhang dazu machen, dass sich das gebessert hat. Man kann vielleicht einen kleinen, nachdem dieser Patch jetzt rausgekommen ist, das nochmal ausprobieren und dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung oder so einen kleinen Anspielbericht vielleicht nochmal dranhängen, dass sich da was geändert hat. Aber jetzt so grob würde ich das tatsächlich lassen. Weil ich finde, da ist es schon irgendwie wieder, in diesem Fall finde ich es schon wieder relativ relevant, wie war das Spiel, als es ausgeliefert wurde. Wie wäre das Spiel für jemanden, okay, das ist im Falle von, wobei du hast gesagt, PS4 war Tiny Racers jetzt, ne? Ich muss gestehen, ich habe den Test
nicht gesehen. Tiny Tracks, es war Tiny zwar Tracks. Ein digitales Spiel, aber ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es könnte natürlich sein, gut, bei dem Spiel jetzt nicht, aber wenn es jetzt natürlich ein Spiel wäre, was man sich physisch kaufen kann, aber dann eben kein PS4 online hat, um die Patches zu ziehen, ja, das ist dann halt eben wieder die andere Seite der Medaille quasi.
Ich meine, das hat ja nicht nur was damit zu tun, wir haben ja alle Internet an unseren Geräten und so, das ist ja der Normalfall. Aber ich finde es auch wieder interessant, man weiß ja nicht, wie lange funktioniert das Network noch, also das PSN, der PS3 läuft ja noch und ich glaube sogar von der alten Wii das Online-Ding läuft noch, aber wenn, irgendwann werden die vielleicht auch abgeschaltet werden und wenn man dann noch eine alte Konsole hat und selbst wenn es ein Download-Spiel war, man hat es dann ja vielleicht runtergeladen und bei physischen Spielen dann bringt einem das ja nichts, wenn es dann irgendwann mal sauber gepatcht wurde. So jetzt auch mal retrospektiv. Als würde man sich im Nachhinein den Test nochmal durchlesen und dann gucken, ob man sich das Spiel irgendwie für eine alte Konsole holt, die vielleicht nicht mehr so ein gutes Online.
Ich hätte vielleicht nur so einen kleinen Notiz in den Artikel vielleicht hinzugefügt. Also Update von bla bla bla. Solche Sachen wurden in dem Page und so weiter gefixt. Aber also ändern irgendwas an der Bewertung würde ich nicht. Also
nee, das ist auf keinen Fall.
Also Information würde ich da anhängen. Also wenn man Mock hat halt, ne? Also, oder wenn das einem auffällt.
Ja, ich finde, es sollte man, Entschuldigung, dass ich unterbrochen, ich finde, man sollte das schon dranhängen, vor allem wenn es einen auffällt oder wenn man das dann sieht und wenn man da noch die Muße hat, sich das nochmal anzugucken und zu sehen, okay, hey, mit dem Schwierigkeitsgrad ist das viel cooler jetzt. Da finde ich, sollte man das schon irgendwie anhängen, weil man ja auch irgendwie den Leuten da auch einen Tipp geben kann. Und vielleicht kann man jetzt eher eine Empfehlung dafür ausgeben.
Ja, ich sehe das ähnlich. Das habe ich ja quasi bei Overwatch schon öfter gemacht. Gut, Overwatch ist da ein bisschen was anderes vielleicht. Aber im Grunde habe ich da ja auch immer, wenn Patches waren, die irgendwas verändert haben, die das Gameplay nicht nur in minimalen Kleinigkeiten geändert haben, habe ich ja ständig Update-News einfach gemacht. Manchmal auch zusammengesammelt einfach. Aber wenn jetzt ein Patch kommt und das ändert wirklich viel für dich, klar, dann machst du einfach eine neue News mit Bezug auf deinen eigentlichen Bericht und sagst halt, ja, Update hat jetzt dies und das geändert und ja, ich sehe das auf jeden Fall genauso, würde ich machen.
Ich habe jetzt hier auch etwas ganz Interessantes gefunden, eine kleine Geschichte von einem Entwickler namens Blueline, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig lese. Ich bin hier bei einem Artikel von Rock Paper Shotgun. Da ist es eine interessante Geschichte.
Nein. Keine externe Quellen.
Wenn ich Anton das nächste Mal sehe, hau ich ihn.
Dankeschön.
Ja, ich stehe drauf.
Das ist eine ganz interessante.
Und jetzt denkt ihr, ich würde das rausschneiden. Haha.
Es ist eine ganz interessante Geschichte. Dieser Entwickler hat ein Spiel rausgebracht namens Simply Chess. Das haben sie kostenlos auf Steam veröffentlicht und quasi rausgebracht, weil sie an einer Art Brettspiel-Engine gearbeitet haben und das quasi so mehr oder weniger als zum Spaß Prototyp rausgebracht haben. Haben dann aber noch zusätzlich eine Premium-Version rausgebracht, das, was quasi dann als eine Art Spende für die Entwickler quasi gesehen wurde. Und sie haben hier geschrieben, sie haben es mit einem 2-Mann-Team getestet, kein Early Access, sofort veröffentlicht. Und da es eben ein kostenloses Spiel war, hatten sie dann auf einmal mehrere hunderttausend User in den ersten Tagen, die dann eben sehr viel mehr Bugs gefunden haben als dieses 2-Mann-Team und dann eben auch sehr viele negative Reviews bekommen haben. Und die Entwickler schreiben dann selber, dass sie dann auch durch die Features, die Valve da mit Steam eingebracht hatte, mit den kürzlichen Reviews, als sie das dann verbessert haben, haben dann auch manche Leute ihre Reviews entsprechend editiert und es lief dann ein bisschen besser als zum Launch, aber das wäre vielleicht auch so eine interessante Frage. Bei Steam ist ja an und für sich, wenn man es jetzt von den Reviews her sieht, von dem Review-System her, ist ja jedes Spiel gleich. Findet ihr, das sollte irgendwie auch als Faktor bedacht werden, ob jetzt ein Spiel quasi eine kleine 2-Mann-Entwicklung ist, was für kostenlos rausgehauen wird oder für 10 Euro rausgehauen wird oder eben das neueste Call of Duty für 60 Euro oder was auch immer. Findet ihr, da ist irgendwie Bedarf, da nachzuschrauben, um da ein bisschen zu relativieren?
Ja, ich finde das jetzt auch wieder ein bisschen schwierig. Das Problem ist, ich liebe Indie-Games, ich liebe auch Spiele, die teilweise nur von einer Person alleine gemacht worden sind. Aber letzten Endes gesehen tut es ja, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt auf der Ebene der Spielbarkeit gehen, beziehungsweise ob es läuft, wie gut es funktioniert oder wie verbuggt es ist, tut es da ja eigentlich nichts zur Sache, ob das jetzt von einem groß zur Sache zumindest, ob es jetzt von einem kleinen Entwicklerteam oder einem großen Entwicklerteam ist, ob es ob es den normalen Preis von 30 bis 60 Euro kostet oder ob es wirklich nur 5 bis 10 Euro kostet. Letzten Endes gesehen, selbst wenn man bedenkt, dass ein 5-Euro-Titel in Konkurrenz mit einem anderen 5-Euro-Titel geht, kann ich zumindest sagen, dass es da genügend gibt, die komplett relativ bugfrei auch damals veröffentlicht werden und sauber funktionieren. Also das sollte man nicht als Ausrede werten lassen, dass man das vielleicht zu früh einfach veröffentlicht hat. Da ist jeder ja für sich selber verantwortlich, ob er das tut oder nicht. Bei einem kostenlosen Spiel ist das natürlich auch nochmal eine etwas andere Sache. Da haben die sich vielleicht jetzt mit ins eigene Bein geschnitten. Es war als, nur als Gag zwar gedacht, aber es wurde über Steam veröffentlicht, wo man es auch bewerten kann. Und da haben sie vielleicht natürlich jetzt nicht so drauf geachtet, wie es mit der Qualitätskontrolle aussieht oder so, weil es ja auch eher ein Gag war. Aber man muss man eben auch rechnen, dass da vielleicht Leute, obwohl es kostenlos ist oder so, dann eine negative Review schreiben, weil es schlicht nicht läuft oder Bugs hat. Und es ist natürlich auch unschön, wenn dann so ein Titel sozusagen im eigenen Portfolio des Studios im Steam dann landet. Da muss man dann vielleicht da ein bisschen aufpassen. Oder hätte das so über ihre eigene Internetseite veröffentlichen sollen zum Download als Gag oder sowas,
ja, statt über Steam. Genau, weil viele vergessen einfach so, weil Steam ist ein weltweiter Konzern. Also das heißt, die Erreichbarkeit der Leute ist immens groß. Ne? Ich finde auch aber vollkommen in Ordnung, dass die Reviews dazu schreiben, weil die praktisch bieten ihr Spiel in Webshop an. Also, oh, wie soll man sagen, wenn man jetzt, wenn man von anderen Produkten ausgehen würde, ich würde mir, keine Ahnung, irgendwas bestellen oder irgendwo in irgendeinem Laden was kaufen, dann will man trotzdem, dass das Ding funktioniert oder den Zweck erfüllt. Also, oh, und wenn das nicht funktioniert, gibt es immer auch die Gewährleistung oder Garantie da drauf, ne? Mhm. Das ist, ja. Also ich finde mal, wenn man den Schritt wagt, überhaupt auf so einer großen Plattform eigenes Produkt anzubieten, muss man im Klaren sein, dass die Qualität eigentlich recht dem hohen Standard entsprechen sollte, egal ob kostenlos oder nicht. Das hat mit dem Greenlight-System von Steam nicht geklappt die letzten Jahre. Das hat man gesehen, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Aber in erster Linie, denke ich mal, liegt das in Eigenverantwortung des Entwicklers und der Leute, die das Spiel veröffentlichen, gute Qualität also zu sorgen. Das, also hängt ein bisschen vielleicht auch mit der Moral des, der Leute zusammen und so weiter. Also von meiner Seite muss ich sagen, ich spiele auch sehr viel und sehr gerne Indie-Projekte. Wenn man bedenkt, dass solche Spiele wie irgendwas mit Blind Forest und Ori and the Blind Forest. Ori and
the Blind Forest, tolles Spiel.
Das, ist das nicht zufälligerweise von einem gemacht worden, nur von einem Menschen?
Ich meine, irgendwas. Uff, da bin ich mir nicht sicher, aber es kann sein.
Was auch, Old Boy ist auf jeden Fall auch ein unglaublich schönes Spiel, extremst. Also sehr aufwendig, ja, und das ist von einer Person alleine gemacht, das weiß ich auf jeden Fall.
Ja, das merkt man halt den Unterschied. Also wenn man solche Projekte nimmt und ja, also ich denke mal, Ausrede 1, 2 Menschen ist nicht gegeben an der Stelle. Also, obwohl, wenn ich ein Spiel, ich habe da einen Fall gehabt, da gab es so ein fällt mir der Name Outer Space? Ice from Outer Space oder so?
Oh ja, Albedo Ice from Albedo. Outer Space. Ich hatte es, glaube ich, persönlich irgendwie mal in einem Bundle bekommen. Ich habe es eine halbe Stunde gespielt, habe insgesamt 3 verschiedene Räume gesehen und dann nie wieder angefasst.
Ja. Da hatte ich, also ich hatte Spaß, weil mir dieses Stil gefallen hat. Mhm. Das ist auch von einer Person, ich glaube Portugal oder Spanien kam, ja. Ja, auf jeden Fall ist von der Qualität, wie er das gestaltet hat, war in Ordnung. Der hat auch die Sachen gepatcht. Der hat es so weit geschafft, dass es qualitativ so hochwertig war, dass es letztendlich auf DVD verkauft wurde, richtig im Laden. Hat gepresste DVDs. Oldschool Shit, yeah baby. Nein. Und da muss ich sagen, halt, ich behalte dann im Hinterkopf ein bisschen, ich lasse dem Spiel ein bisschen mehr Zeit, der Typ ist motiviert, der schreibt dann Berichte, ich habe das mitverfolgt, und wenn man merkt, dass der Typ sich an dem Spiel gar nicht interessiert oder sich einen Scheißdreck drum kümmert oder über die eigene Community sich nicht meldet und oder sich scheiße zu der Community verhält und nichts patcht praktisch, oder dann ja, dann hat er auf jeden Fall negative Bewertungen gekriegt. In dem Fall von Albedo Eyes from Outer Space, ich habe ihm keine negative Bewertung gegeben, sage ich direkt. Also ich habe das aber mit dem Bedenken halt, dass das eine einzige Person halt erschaffen hat. Und das fand ich toll an der Stelle. Und das Einzige, was letztendlich bei dem Spiel nicht so optimal am Ende war, das war immer noch die Steuerung und das Interface. Das sind so, also diese Sache war ein bisschen störend.
Interface wird auch generell ja irgendwie ziemlich unterschätzt. Das ist eine Heidenarbeit, ein vernünftiges Interface zu erstellen.
Ja, genau. Und wie gesagt, also ich versuche immer bei der Bewertung zu bedenken hier, dass das so ist schon okay halt. Also, aber ich merke dann so die negativen Punkte zwar an, aber ich gebe trotzdem eine positive Bewertung für das Erlebnis, für das Setting, für das, wie das Spiel ausgearbeitet von der Idee her. Das versuche ich trotzdem so dann in die Richtung zu lenken. Bei AAA-Projekten ist das eine andere Geschichte, sind Multimilliardenkonzerne eigentlich meistens dahinter und da finde ich unverschämt, dass sie einfach das Quality Gate so weit runterschreiben, rauben und die Entwickler unter so heftig manche unter Druck setzen, dass man das gar nicht zum Release-Punkt schafft. Und in unserer Zeit, wo wir fast alle Breitband-Internet haben, haben die das schon mittlerweile drauf richtig geschissen, dass die das eine vernünftige Version auf die DVD pressen und das zum Release rausbringen. Nein, die pushen meistens also diese scheiß Day Zero Patches mit 40 bis 50 Gig raus und das finde ich zum Kotzen meistens. Also das heißt einfach für mich, die überlegen sich einen Scheißdreck, weil die sich an Aktien denken oder irgendwelche anderen Sachen, aber halt nicht an die Spielerschaft oder halt, ja. Das ist ein bisschen wie ein Klatscher ins Gesicht, so meistens.
Ja gut, die Spielerschaft ist da ja zugegebenerweise selber dran schuld. Immerhin, die Spiele werden ja trotzdem gekauft. Die machen sie es einmal, okay, aber dann wird der nächste Teil auch sofort wieder gekauft, teilweise vorbestellt. Da läuft es wieder genauso, dann auch schlimmer. Und alle guten Dinge sind drei, wird dann auch der dritte Teil wieder sehr, sehr in großem Maße gekauft. Es gibt echt leider nur wenig Beispiele, wo die Leute dann wirklich mal von so einer Praxis genervt sind und sagen, nee, wir kaufen das nicht zum Start, sondern warten auf einer Game of the Year Edition oder irgendwie sowas oder warten einen Monat.
Na gut, das sind ganz speziell Leute da.
Ja, siehe Call of Duty-Reihe, ne?
Oh ja, du sprichst jetzt sicherlich auf diese Sache ein. Es gibt diesen wunderschönen Screenshot irgendwie über eine Steam-Community-Gruppe, die sich gegründet hat, so von wegen, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, ich glaube, es war Modern Warfare 3 oder so, alle boykottieren und dann hat man halt gesehen, irgendwie einen Tag nach dem Release, alle Leute in der Gruppe haben dann im Endeffekt doch das neue Call of Duty gespielt.
Zum Beispiel,
oh, genau. Herrlich. Ja, bei Assassin's Creed haben die Leute ja, glaube ich, ein bisschen drauf also reagiert, ne? Weil die haben ja nicht ohne Grund ein Jahr, dass die Reihe pausiert, meine ich.
Bei Syndicate war das, ne?
Genau, also Rogue lief ja, glaube ich, auch richtig beschissen und da waren auch die Verkäufe bei Syndicate niedriger und das lief auch nicht so gut am Anfang und dann hat man dann schon irgendwie wohl gemerkt, dass man da jetzt der Reihe erstmal eine Pause gibt.
Ja, ich bin mal gespannt, was die draus gelernt und gemacht haben.
Ja, dann würde ich sagen, wir hatten da jetzt ja einiges besprochen. Leider alles immer ein wenig kompliziert und nicht immer mit vielen Lösungen. Ich glaube, etwas, wo wir uns dann alle relativ einig sind, ist, dass es auf jeden Fall, dass Steam-Reviews auf jeden Fall ein interessantes demokratisches Tool sind. Also eine der wenigen Gelegenheiten, wo dann auch die größere Spielerschaft aktiv ihren Unmut quasi herausrufen kann und die Entwickler es dann auch hören, beziehungsweise die Publisher. Bei anderen Sachen ist es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Zum Abschluss vielleicht nochmal an jeden Einzelnen die Frage, ganz, ganz schlicht gesagt, wenn ihr eine Sache verbessern könntet an Steam-Reviews, um es quasi besser, fairer oder informativer zu machen, was wäre es dann? Fangen wir mal direkt bei A an. Anton, hast du da vielleicht noch ein gutes Schlusswort zu?
Schlusswort kaufe ich noch. Also wünschenswert wäre natürlich, also die letzte Änderung war positiv, also die Gesamtwertung und die Wertung von den letzten zwei Wochen finde ich gelungen. Und dann sieht man auch die Entwicklung des Spiels. Und sonst hätte ich gerne eigentlich bei den Reviews wirklich, wie ich vorher angesprochen, den Versionsstand halt von dem Spiel, wo zu welchem Zeitpunkt das geschrieben wird. Es gibt ja mittlerweile nur, ich glaube, Unterscheidung zwischen Early Access und ob der Key außerhalb oder innerhalb vom Store gekauft wurde und mehr nicht. Also und dann steht da Datum und dann bla 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 und jetzt und danach später irgendwann nach Wunsch und Vorliebe des Schreibers wird das entweder abgedatet oder nicht. Ne? Also ich hätte gerne einfach so vom Visionsstart Unterschiede da drin. Das wäre so für mich. Wäre hilfreich.
Okay, Erdal, hast du da auch noch einen letzten quasi Hauptpunkt, den du verbessern würdest?
Ja, mit den Rezensionen, was Anton sagte, so ähnlich wie mit diesen Versionen, finde ich nicht schlecht, wenn dabei steht, welche Version die Person hatte, zu dem Zeitraum, wo sie die Rezension geschrieben hat. Und was mir auch einfiel, vielleicht wäre es auch nicht schlecht, in einem relativ kleinen Maße eine Art Bewertungssystem zu haben, wo man einzelne Punkte von diesem Spiel bewerten kann vielleicht. Also einmal, wie buggy es ist, wie das Gameplay ist, wie wenn das ein Multiplayer ist, wie gut die Multiplayer-Funktion funktioniert oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, dass es so 3-4 Kategorien vielleicht grob gibt, damit man direkt, wenn man sich eine Rezension anguckt oder eine Allgemeinübersicht hat, hat man ja auch, dass dann da oben diese Punkte sind und man direkt sieht so, was weiß ich, wenn ein Spiel halt mega buggy ist, nur einen Stern hat von 5 oder so zum Beispiel, dass man direkt sieht, okay, ist total buggy, wartest du mal noch ein bisschen oder sowas. Oder halt sieht, ist total gut, ist nicht buggy, weil nicht Gameplay ist gut, Grafik ist schick und so und Multiplayer funktioniert auch und dann direkt sagt, gut, jetzt lese ich noch ein, zwei Rezensionen, um ein bisschen detaillierter noch was zu lesen und dann kaufe ich mir das, weil alles gut aussieht. Sowas finde ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht jetzt zu dem, was Anton gerade auch sagte.
Wenn ich mich da ganz kurz reinhängen darf, mal genauer nachgefragt, würdest du denn das dann auch quasi vorgeben? Also, dass quasi jedes Review diesem Muster folgen soll? Oder möchtest du da einfach mehr Optionen bereitstellen für die Leute, die Steam-Reviews schreiben?
Ich denke, es sollten einfach mehr Optionen sein, dass man nicht gezwungen ist, jetzt diese Sterne zu vergeben, aber sie vergeben kann, wenn man möchte.
Also ich sehe das eigentlich wie meine beiden Vorredner, also einmal die Versions, also dass man die aktuelle Version, die man dann da zu dem Zeitpunkt getestet hat, im Patch stand, dass der angezeigt wird, das finde ich ganz wichtig, das sollte man definitiv einführen. Und auch, dass man da so zu verschiedenen Bereichen der Spiele sozusagen ein bisschen was schreibt, beziehungsweise, dass die Schreiber, also dass die Reviews dann da verfassen, da so ein bisschen zu animiert werden. Vielleicht hatte mir selber sowas überlegt, wie dass man vielleicht mal mit Templates dann arbeitet, die dann quasi, wo das dann so ein bisschen strukturiert ist und zu jedem der Punkte sollte der Reviewer dann ein bisschen was dazu schreiben. Und das können halt jetzt so Sachen wirklich sein, wie der Multiplayer speziell oder generell Spielbarkeit oder ich habe da jetzt keine konkreten Beispiele, aber ebenso verschiedene Gliederungen, wo man jeweils so ein paar Sätze mal dazu schreiben sollte, kann, möchte oder auch mehr. Und vielleicht noch ein Fazit, was man da drunter ziehen kann, wo man dann einfach auch wo die Reviewer auch animiert sind, einfach ein bisschen mehr nochmal zu schreiben, als wie bei manchen Reviews einfach nur mit zwei Sätzen oder so abgekanzelt werden.
Also quasi dann so wie diese Zettelchen bei einem McDonald's quasi, wie ja, würden so Sie die Qualität von diesem Restaurant bewerten?
Ja, so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht so an Punkte oder so gedacht, sondern dass man das dann tatsächlich dann so in so ein, zwei Sätzchen jeweils zu jedem Punkt verfassen kann. Oder halt ein paar Sätze mehr, wenn man da eben den Schreibbedarf hat. Ja, so ähnlich.
Interessant. Ja, ich persönlich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, eben weil es so viele komplizierte Faktoren bei Steam Reviews gibt und ich es halt selber auch nur benutze, wie glaube ich auch zum Beispiel Anton zu Anfang gesagt hatte, um quasi abzuschätzen, wie das Spiel momentan ist, um da quasi so einen momentanen Stand zu hören von Sachen, die nicht unbedingt bei Reviews drin sind oder auch bei Reviews drin sein können, weil die ja meistens vor Release geschrieben werden, so von wegen, wenn Netcode völlig im Eimer ist oder was auch immer. Was ich da vielleicht begrüßen würde, wäre, dass Valve da ein bisschen offener mit Statistiken ist. Es gibt ja auch einige Statistiken, ich hatte ja selber eine angesprochen, die stammt von der Seite Steam Spy, die dann eben auch mitprotokolliert, wie sich so die Reviews über die Zeit entwickeln. Und ich wäre dann halt persönlich da ganz interessiert, da auch so den Schnitt über Zeit zu sehen und eventuell dann auch mit Markierungen, wann irgendwie ein Patch rausgekommen ist und sowas. Das wäre natürlich weitaus komplexer als das System, was sie jetzt hätten, aber es wäre eben halt auch informativer quasi für meine persönlichen Bedürfnisse, weil ich eben dann hauptsächlich mich interessiere für den aktuellen Stand, wenn ich auf Steam-Reviews gucke. Ja, dann würde ich sagen, euch dann vielen Dank, dass ihr da euch so aktiv an der Diskussion rege beteiligt habt.
Danke an Jan.
Yay.
Ausziehen, ausziehen.
War sehr gerne dabei.
Beim Ausziehen?
Da bin ich auch gerne dabei.
Ja, da reden wir gleich nach dem Podcast drüber.
Kurze Anmerkung, vielleicht zum letzten Mal habe ich keinen Bademantel an. Ich habe nur keine Hose an.
Dann bin ich ganz glücklich, dass es kein Videopodcast ist.
Ich schicke dir Fotos, kein Problem.
Ach, wieso? Obenrum ist Anton bestimmt angezogen.
Vielleicht.
Ja, jetzt bitte keine Dickpics, aber bevor ich hier schockierende Bilder sehe, die mich dann bis in den Schlaf verfolgen, genauso wie die Trommeln von Patapon, bedanke ich mich dann jetzt auch an die Hörer, die es so weit geschafft haben, trotz all dem Schmutz, der hier von sich gegeben wird. Und dem Getrommel. Ja, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend und wir hören uns dann hoffentlich demnächst nochmal wieder beim Gamondocast.
Au revoir, Gamondianer.
Gerne, gerne.
Bye, bye.
Tschüss.
Tschüss. Bye, bye.